Advent, Advent. Kerze brennt, oder wie heißt das ja? So, dass jetzt ein Gerät nicht rausfällt irgendwie. Sonst macht großer Bumm. Okay, gut so. Ja, einen schönen Tag hat uns Gott heute geschenkt. Oh, jetzt habe ich was vergessen. Ja, yeah. Zum ersten Mal. Hans, aber welche? Eine Lesebrille, ja?
Ja, Lesebrille.
Ja, schön. Okay. Ja, natürlich. Ach, perfekt. Ich brauche jetzt nie mehr mitzunehmen. Hans hat immer Brille dabei, ne? Ich brauche jetzt. Nee, ich meine, ich lasse jetzt alle immer wieder meine Brille zu Hause. Du hast sie immer doch dabei. Ne? Du könntest das teilen. Nein, Spaß. Ja, langsam wird man älter, ne? Wir fuhren heute im Auto hierher und Ludmila sagt, guck mal, schon ein Jahr wieder rum. So schnell. Und so werden wir auch älter, von Jahr zu Jahr. Aber eine fröhliche Botschaft haben wir immer wieder. Wir kommen näher zum Himmel. Ja, wir kommen näher zu Gott. Lass uns gemeinsam eine Bibelstelle lesen aus Matthäus 24. Und für manche macht es sofort Klick, um was es geht. Matthäus 24. Eine Bibelstelle, die, wie ich finde, wie nie jetzt oder heutzutage aktuell ist. Ab Vers 3. Matthäus 24, Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, die Rede ist von Jesus, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Dritter Vers verbirgt sich schon eine sehr wichtige Information im dritten Vers. Als er aber auf dem Berg saß, Ölberg, traten seine Jünger für sich allein zu ihm. Die Jünger kamen zu ihm für sich alleine. Was heißt das? Ich finde, dieses Thema der Endzeit, die wird seit bestimmt die ganze Zeit der Christenheit erleuchtet und immer wieder darüber gesprochen, erwähnt und viele Bücher geschrieben und alles und das andere und die letzte Zeit sogar die Filme gedreht. Also ist eigentlich das Thema schon präsent und schon ziemlich oft erleuchtet. Dennoch, ich finde, das Thema Endzeit ist sehr persönliche Sache. Wie damals, wie dieser Vers und sagt, die Jünger kamen für sich selbst zu ihm, irgendwie ganz allein, ich stelle mir das vor, irgendwo, wo die vielleicht zusammen gegessen haben oder ein bisschen ausgeruht haben. Sie kamen zu ihm und so in so eine vertraute Atmosphäre halb heimlich, will ich so sagen, so vielleicht flüsternd, so ganz nah am Jesus: Jesus, sag doch uns. Für die Jünger, dieses Thema war sehr, sehr wichtig und sehr persönlich. Jesus sprach sehr oft über die Endzeit, also er erzählte den Menschen die verschiedenen Gleichnisse, zum Beispiel 10 Jungfrauen, und werden das noch später kurz erwähnen oder anschauen. Und. Also er sprach schon über die Endzeit, so Menschenmenge, und die Leute hörten verschiedene Informationen von ihm. Wir wussten schon etliches. Aber dennoch, dieser Endzeitmoment, Jesus, wann kommst du wieder, war etwas, wie soll ich sagen, für sich allein irgendwas Persönliches. Jeder wollte von Jüngern irgendwie viel mehr oder etwas Näheres oder ja, Konkretes erfahren. Ich denke, das sagt auch was für uns. Wie ich schon sagte, wir lesen viel, wir hören viel, wir wissen viel. Dennoch, wann Jesus kommt, sein Wiederkommen, dieser persönliche Advent, ist etwas ganz, ganz Persönliches. Ich kann nicht für meine Frau sprechen. Meine Frau kann nicht für mich reden. Ich kann für meine Kinder, ja, vielleicht mehr oder weniger, ja, als Eltern schon, aber dennoch, für die Kinder, die schon Erwachsener sind, ich kann für sie auch nicht sagen. Jeder Mensch für sich, jede Person für sich, die kann dieses Thema entweder, präsent machen, heiß machen, aktuell machen oder einfach an sich vorbei so fliegen. Ja, okay, ich weiß schon was, ich habe etliche Informationen schon, ich weiß, dass Jesus kommt. Ich habe schon gehört und mir ist es bewusst, ich muss mich vorbereiten. Und dann, ich lebe mein Leben weiter. Also erste Gedanken, was ich persönlich aus diesem Text hier gesehen habe, es bleibt sehr, sehr persönlich. Jedem von uns, liebe Freunde, Geschwister, jeder von uns muss dieses Thema nicht irgendwie interessieren. Das muss für uns sehr präsent und persönlich sein. Jesus, wie bin ich? Wie stehe ich vor dir? Was heißt für mich? Wann kommst du wieder? Bin ich bereit letztendlich? Ja. Also dieses Thema ist sehr persönlich. Ich denke, jedem von uns ist bewusst, wir leben in den letzten Tagen, in der letzten Zeit. Ich habe mir ein bisschen recherchiert oder ein bisschen angeschaut, Statistik, die Liste, wo heute Krieg herrscht. Ja, Jesus sprach, dass wir von den Kriegsgerüchten oder von Kriegen hören werden und so weiter. Heutzutage, wo herrscht Krieg? Ich lese euch einfach die Länder. Ukraine, Afghanistan, Syrien, Kolumbien, Indien. Also selbst wusste ich nicht, in Myanmar seit 1948 herrscht ein Krieg, Bürgerkrieg. 15 verschiedene Stämmen kämpfen um die Unabhängigkeit. Seit 1948, stellt euch vor, über 67 Jahren schon, ständig Krieg. Das ist, also irgendwie habt ihr davon bestimmt gewusst, ich nicht. Irgendwie ist bei uns vorbei. Ja, Irak, Nahostkonflikt. Immer wieder was, und ich war einmal in Israel, waren bei unseren Geschwistern, und das war erstaunlich. Eigentlich alles ruhig, alles irgendwie passiert nichts, und dennoch, die sind jede Sekunde, jede Minute sind sie bereit, in einen Bunker zu laufen. Die wissen Bescheid, wenn Sirene jetzt heult, die wissen Bescheid, wo und, also Nahostkonflikt. Nigeria, Bürgerkrieg in Somalia, Thailand, Kongo, Sudan, Libyen, Mali, Jemen, Türkei, PKK-Konflikt, Venezuela. Also die Liste ist furchtbar. Und da sind keine irgendwelche so Konflikte zwischen 2, 3 Familien oder Sippschaften. Das sind buchstäblich Kriege, wo Menschen alltäglich sterben, wo Schreckliches passiert. Die letzte Zeit, wir hören von den Terrorakten, das ist so nah und so präsent, so, also das Thema Nummer eins, wie viele Terroranschläge. In afrikanischen Ländern, das, was in Paris passiert, passiert jeden Tag irgendwo. Oder irgendwo in Mittelasien. Das ist sowas Präsentes, sowas Schreckliches. Was uns in Europa eintrifft oder was auf uns noch kommt, wissen wir nicht. Andere Statistik oder andere Zahlen, über 60 Millionen Flüchtlinge weltweit. 60 Millionen Flüchtlinge. Das ganze Land, also Deutschland ist 80, ne? Knapp über 80 Millionen. Und da sind 60 Millionen Leute, Menschen, die einfach ihren Heimat verloren haben, irgendwo auf der Flucht sind. Und etliche haben auch in unserer Mitte, die wissen das buchstäblich, was das bedeutet. Schrecklich. Ja? Plötzlich bist du alles los und hast du gar nichts mehr und du bist nicht mehr und du heißt auch gar nichts. Einfach musst du fliehen um dein Leben. Was für ein schreckliches Zeit. Am Donnerstag sind wir gefahren im Auto, haben wir Radio angemacht, Nachrichten gehört und das hat mich auch erschrocken. Dann habe ich im Internet geschaut. Laut Robert-Koch-Institut Zahl der HIV-Infizierten in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr auf 7% gestiegen. 7%. Laut voriges Jahr, also das war Statistik 2013 und 2014. Ungefähr 90.000 HIV- und AIDS-Infizierten wohnen in Deutschland. 90.000. 70.000 davon sind Männer. Ursache, wir verstehen, ne? Wir sind erwachsen. Das ist dieser moderne Denken der Menschen. Gleichgeschlechtlichkeit, Homosexualität und so weiter. Und Römerbrief sagt uns ganz deutlich, sie empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. 90.000 HIV-Infizierten, 70.000 davon sind Männer. Das heißt, 5-10 Jahre vielleicht später, 90.000 Männer wird weniger in Deutschland. Das ist schon ein ziemlich großer Staat. Drei Nieder zusammen oder vier oder fünf, ne? Okay. Ja, was sollen wir tun? Also eine Statistik. Jesus sagt, wenn ihr das alles hört, die Jünger fragen, wann kommst du, Jesus? Ihr werdet davon hören. Was sollen wir tun? Wenn wir das sehen, wir das erleben, das, was, also ich sage meine Meinung, was uns interessieren soll in dieser Zeit, ich denke, was bestimmt unser Leben, mein Leben? Welche Vision, welche Ziel hat mein Leben? Ja, also wir sind noch auf dieser Erde, wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch hier. Und wenn wir verstehen, dass die Zeit sehr kurz ist, dann müssen wir unsere Prioritäten setzen. Was bestimmt mein Leben? Das heißt nicht, dass ich meine Familie vergessen muss und okay, mich interessiert nicht meine Kinder, meine Frau und so weiter, meine Nächsten oder sowas. Und jetzt bin ich sowas von konzentriert am Himmlischen, dass alles andere, nein, das nicht. Aber dennoch, wir müssen so unsere Prioritäten, jede für sich in seinem Lager, ja? Also ich kann nicht sprechen von Dominik und Dominik kann nicht sprechen für mich. Jeder hat einen bestimmten Leben, führt sein Leben und in seinen persönlichen Situationen müssen wir überlegen, Herr, Jesus, was bestimmt mein Leben? Welches Ziel für mich? Was für ein Ziel Nummer eins habe ich vor meinen Augen? Natürlich, es gibt viele gute Sachen, viel Wichtiges in unserem Leben, was wir tun können. Aber ich denke, uns muss das interessieren, was sagt die Bibel. Ja, was sagt Jesus? Was sagt uns Gottes Wort? Was ist für unseren Herrn Jesus wichtig? Als Jesus von der Endzeit sprach, sagte er ein Gleichnis vom oder über den 10 Jungfrauen. Das ist uns bestimmt allen vertraut. Er sagte, alle diese 10 Damen haben auf ihrem Bräutigam gewartet. Alle 10 waren in der Erwartung. Ja, es kommt ein Bräutigam, wir wollen ihn sehen. Die haben sich vorbereitet, die haben ihre Kleidung bestimmt angeschaut und so weiter und so fort. Ja, die waren bereit, Bräutigam muss kommen. Aber was ist bei den gleichen oder bei allen gleich war, alle sind eingeschlafen. Alle wurden plötzlich irgendwie, ich will nicht sagen gleichgültig, aber ja, bestimmt, irgendwie. Vielleicht waren die auch müde vom Warten. Die waren plötzlich alle weg. Irgendwas anderes hat sie interessiert, kann ich auch so sagen. Die waren plötzlich nicht präsent. Die waren plötzlich mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt. Die waren plötzlich nicht bei der Sache, kann man so sagen. Die haben eingeschlafen oder die waren am Schlafen und plötzlich ein Schrei. Wenn Jesus sagt, dann, dass alle eingeschlafen sind, ich denke, das betrifft uns allen. Es kann mit mir und mit dir passieren. Mit jedem. Das heißt nicht, dass wir alle schlafen jetzt. Ja, nee. Aber es kann sein, oder das bedeutet, diese Gefahr ist sowas persönlich oder so nah zu dir und mir, wir können in dieser Situation uns befinden. Und wieder, jeder muss für sich selbst schauen und denken, Herr, wie ist es mit mir? Wir lesen eine sehr interessante Bibelstelle, das spricht eigentlich das Gleiche, aus Markus 13, 13. Kapitel. Ist ein bisschen anders, Markus beschreibt diese Situation. Markus 13, Vers 28. Das ist die Endzeit. Jesus sagt, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, erkennen, dass es nah vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dies geschehen ist. Sehr wichtige Information oder sehr für mich persönlich ganz wichtig, wenn wir Israel anschauen. Also ich denke, Jesus spricht hier von Israel. Feigenbaum. Er meint, wir müssen anschauen oder wir müssen wachsam sein und schauen, was passiert mit dem Gottes Volk. Er war und bleibt Volk Gottes. Es ist nichts verändert, obwohl sie noch Jesus nicht anerkannt haben als Volk, obwohl sie ihn nicht angenommen haben als Messias. Dennoch, Jesus sagt, wir müssen schauen, was mit diesem Volk passiert. Und ein bisschen Statistik will ich euch vorlesen, dass auch dieser Moment uns sehr präsent wird. Im Jahre 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört und Juden wurden zerstreut auf der ganzen Welt. Ja, wissen die Geschichte. Israel praktisch existierte nicht mehr. Erst am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen. 1878 Jahre war kein Staat Israel. Also existierte nicht. Das Land praktisch war nicht da. Ich habe die Bevölkerungszahl verglichen. Damals 1948, als der Staat Israel ausgerufen wurde, wohnte in Israel 650.000 Juden, nicht mal 1 Million, knapp halbe Million, 650 Juden. Und jetzt zurzeit wohnen ungefähr 7 Millionen. In 50 Jahren, 60 Jahren, knapp 60 Jahren von halbe Million auf 7 Millionen. 60% des Staates Israel, das nimmt die Wüste Negev, 60% vom Land, und da wohnen ungefähr 600 Einwohner. Das heißt, Bevölkerungsdichte in anderen Gebieten, also in Israel, 710 Einwohner pro Quadratkilometer. 710. In Deutschland ist das 230. Schon ziemlich dicht, ne? Besiedelt das Land. Was ich persönlich besonders interessant finde, dass die Zahl der Einwanderer aus westlichen Ländern besonders in den letzten Jahren stark zunimmt. Es war eine Welle aus ehemaliger Sowjetunion, ziemlich viele Juden ausgereist sind. Aber die letzte Zeit, alle diese Momente, Terroranschläge und so weiter, Juden aus den westlichen Ländern, die schauen plötzlich auf ihr Heimatland oder zu ihrem Heimatland und wandern aus oder fahren zurück zu ihrer Heimat sozusagen. Ja, das Land wird besiedelt. Jesus sagt, wenn ihr seht, ja, ihr müsst ein Beispiel oder ihr müsst schauen, wenn der Feigenbaum seine Zweige schon weich werden und die Blätter hervortreiben, dann versteht ihr, aha, Sommer ist da. Wenn wir sehen, dass das Volk Israel, ja, zusammengekommen ist, als Nation existiert und wir wissen nicht, wie lange, dass sie endlich mal aufschreien auf Messias und sagen, wir brauchen dich, Jesus. Wir wissen das nicht. Das kann ruckzuck passieren, ne? Wenn irgendwelche Bedrängnis kommt und so weiter. Aber wir müssen verstehen, es ist ganz nah. Es ist nahe vor der Tür. Und dann Vers 30. Ich weiß nicht, das kann man verschieden deuten. Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dies geschehen ist. Was heißt das, dieses Geschlecht? Die Leute, die das erlebt haben oder miterlebt haben, wie das Staat Israel wieder formiert hat und existierte, vielleicht, dieses Geschlecht, das haben wir schon seit 70 Jahren Staat existiert, ne? Das als Land, als Volk zusammen, er ist gekommen, er ist da. Vielleicht sind wir schon so nah vor der Tür. Jesus sagte in Markus 13, ja, das habe ich gerade gelesen, wahrlich sage euch, dieser Geschlecht wird nicht vergehen. Wenn er das sagt, dann wird auch so sein. Es wird nicht anders werden. Immer wieder sagt Jesus, wachet und betet. Ich denke, das ist der Schlüssel. Wie können wir persönlich auf Wiederkunft Jesu vorbereitet sein? Was heißt das für mich? Wie ich schon sagte, soll ich alles liegen lassen und nur an diesen Moment denken und sitzen da? Jesus, wann kommst du? Was heißt das überhaupt? Wachen und beten. Wir lesen weiter Markus 13. Kapitel, 34. Vers. Ich denke, Jesus beantwortet selbst diese Frage, Markus 13, 34. Wie ein Mensch, der außer Lande reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk, und dem Türhüter einschärfte, dass er wache, so wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder frühmorgens, damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Was ich aber euch sage, sage ich allen, wacht. Jesus zeigt hier in diesem Beispiel, was heißt wachen. Wachen, das heißt arbeiten. Wachen, das heißt, diese Talente oder das, was uns Gott anvertraut hat, einem anderen Beispiel oder im Gleichnis, Jesus sagte, jeder von uns hat 1, 5, 10 Talente. Das, was Gott uns anvertraut hat, das auch zu tun. Wachen heißt nicht, wie ich schon sagte, da sitzen, Däumchen drehen, Das, was Gott uns anvertraut hat, diese Talente, diese Aufgaben, diese Arbeit, auch zu tun. Und ich finde das Wichtigste, und das ist auch ein Zeichen, dass wir in der letzten Zeit leben, Jesus sagt, und es wird überall auf der ganzen Erde das Evangelium verkündigt werden. Ich denke, das Wichtigste, was überhaupt von uns erwartet oder auch uns anvertraut wurde, das ist diese frohe Botschaft an die Menschen zu bringen. Wachen, das heißt ganz einfach, Zeugnis geben, evangelisieren, an Menschen diese Botschaft von Jesus Christus nahezubringen. Und das hören wir immer wieder und vielleicht sind wir schon müde, das immer wieder zu hören und verschiedene Gefühle kommen bei uns hervor. Aber in dieser Situation, wo wir gerade sind, uns befinden, hier in Deutschland, hier in Europa, wachen, das heißt, einfach um uns herum zu gucken, wer hat diese frohe Botschaft noch nicht gehört? Unser Umfeld, unsere Nachbarschaft, ja, das, wie ich schon sagte, das muss ganz, ganz persönlich sein. Wie warte ich auf meinen Herrn? Wisst ihr, wir können natürlich irgendwie aus dem Zwang, aus einem Druck, aus einer, Angewohnheit vielleicht, ja, schon was anderes. Ja, Zwang irgendwie das tun, ja. Du musst das. Simon, wann hast du letztes Mal Zeugnis gegeben? Oh ja, dann habe ich schlechtes Gewissen, ne? Und dann muss ich. Vielleicht hilft das auch ab und zu. Aber ich denke, das muss viel anders werden, wie ich im letzten Sonntag gepredigt habe. Diese Liebe zu Gott, das muss sowas Persönliches werden. Und ich finde das, also mir persönlich fehlt das. Ich denke, das ist ein rotes Lämpchen für uns, von jedem von uns. Wenn das nicht persönlich ist, wenn wir das nicht leben, wenn wir das tun einfach aus einem Zwang oder aus einem wir müssen einfach das zu tun. Dieses Wort fehlt mir irgendwie. Es ist nicht schlecht. Aber Gott erwartet, ich glaube, von uns vieles mehr. Ja. Wachen, wachsam sein. Wie viele Menschen in deiner und meiner Umgebung noch nicht von Jesus gehört haben? Jesus sagt, dieser Herr des Hauses, wenn er weggeht, er nimmt seinen Knecht zur Seite, gibt ihm was, gibt sogar Vollmacht ihm, nicht irgendwas Nebensächliches. Er gibt eine Vollmacht ihm, dass er dieses Werk tun kann. Ein interessantes Wort finde ich hier in dem Text. Und dem Türhüter, also dieses Wort habe ich 10-mal gelesen, um das gut auszusprechen. Türhüter. Vielleicht meine russische Zunge kann das schlecht irgendwie. Türhüter. Türsteher. Oh, ja, das ist okay. Wir sind alle für uns selbst Türhüter. Ja? Sag Türhüter. Türhüter. Türsteher. Jetzt vergessen wir das nicht. Nächsten Sonntag kommen wir zusammen. Ihr werdet mir sehen, sagt oh, Simon, Türhüter hat gibt. Ja, wir sind Türhüter. Wir sind Türsteher. Gott hat uns eine Verantwortung gegeben für uns selbst. Dass wir einfach anschauen, wie ist es mit mir? Was versucht in mein Leben hineinzudringen? Wo muss ich mir selbst Wächter sein? Vielleicht sind das meine Augen. Vielleicht sind das meine Ohren. Vielleicht ist es meine Zunge. Ja? Und das alles, was wir haben, das ist ein Schatz, dass wir sehen können, dass wir reden dürfen, dass wir hören, das ist doch so ein Schatz, das ist so eine Gnade Gottes. Und Gott sagt, das sind Talente, anvertraute Güter, was Gott uns gegeben hat. Und das müssen wir alles einsetzen, als guter Gottesverwalter, zur Ehre Gottes. dass jeder Mensch von Gott erfährt, dass jeden Mensch weiß, dass Jesus Christus der Herr ist. Und wie ich schon sagte, Jesus sagte, wenn alle Menschen das hören, dann bin ich da. Dann ist die Geschichte auf dieser Erde vorbei, ist aus. Wenn alle Menschen hören, dass Jesus der Herr ist, dann ist mit dieser Erde Schluss. Ja, zweiter, was Jesus hier sagt, wachet und betet. Beten. Johannes hat mir heute begrüßt und sagt, Simon, ich vermisse dich am Montag. Das hast nicht nur du allein, hat mir schon jemand anderer gesagt. Ich versuche jetzt am Montag wieder dabei zu sein. Unsere Baustelle ist zu Ende. Preis dem Herrn, Gott sei Dank, ist dieser Paragraph ist abgehakt. Aber heißt das auch am Montag zusammenzukommen, zu beten? Und dann jetzt habe ich gehört, auch am Donnerstag, Wunsch, dass wir noch oder dass die Gemeinde zusammenkommt. Heißt das nur am einen bestimmten Moment zu beten? Ich denke, Jesus spricht hier von viel mehr. Zu beten, das heißt, also ich verstehe das so, zu beten, wenn plötzlich so eine Situation kommt, ich glaube, letztes Mal habe ich das schon erwähnt, plötzlich irgendwelche Wehwehchen, plötzlich irgendwas, Schnupfen oder Husten, wie reagieren wir in dieser Situation? Also die meisten reagieren so. Dunkel, egal, kann Augen zumachen, du weißt ganz genau, mit einem Griff weißt Bescheid, aha, hier liegt Aspirin, hier steht an noch irgendwelchen Tropfen, da ist Kräuter, Glut oder Blut, ich weiß nicht, wie das heißt alles. Ja, Bitterkräuter. Wir hatten vor kurzem die Gäste aus der Ukraine und ein Bruder sagt mir, ich habe gehört, bei euch wird in der Apotheke Schwedenbitter verkauft. Ja, Schwedenbitter heißt es, ja. Schwedenkräuter und so. Wir müssen unbedingt zur Apotheke das für ihn kaufen. Das ist sowas Gutes. Es gibt nur in Deutschland. Alles andere ist irgendwo gefälscht. Ganz andere Kräuter da. Aber in Deutschland sind diese 28 Kräuter vorhanden. Die Deutschen sind ganz genau, hat er mir gesagt. Und so haben wir buchstäblich ein paar Kilo Kräuter gekauft, trocken. Der wird jetzt da. Schön. Wir wissen Bescheid. Aha, da muss man mit diesem, und dann ein paar Tropfen rein. Und wenn das nicht hilft, dann, was soll ich noch machen? Ach so, wir dürfen doch noch beten. Ja, dann können wir in der Gemeinde Bescheid sagen, Geschwister, betet für mich, ich habe Husten. Seit 3 Wochen. Ja, ein bisschen spaßig, aber das ist so, ne? Das ist doch so. Ich denke, wachen und beten, das heißt Nummer 1. Bei uns muss das muss irgendwie im Blut sein. Plötzlich, wenn was passiert, dass wir beten, zu Jesus kommen. Unser Leben ihm anvertrauen, fragen. Weil, wisst ihr, bei den Kindern ist es sowas von irgendwie automatisch oder selbstständig. Ja, unsere Kinder, wenn plötzlich, Papa, lass uns beten. Ja. Wenn die Erwachsene werden, vielleicht ist eine Hemmschwelle, ich weiß nicht, was da kommt, aber da kommen plötzlich die Erfahrungen und dieses, ja, alles andere, was so auf uns aufkommt, ja. Beten, immer Thessalonicher, glaube ich, steht es geschrieben. Ja, Thessalonicher 5, 17, betet unablässlich. Das heißt nicht, dass wir immer wieder was murmeln müssen und gehst auf der Straße und dann landen wir irgendwo in einer Klapsmühle letztendlich. Aber dass dennoch, dass wir immer mit Himmel verbunden sind, dass unsere automatische oder das erste Reaktion, wenn was passiert, wir sind verbunden mit Himmel. Wacht und betet. Ja, wenn wir das alles schauen, wenn wir das alles erleben, lass uns, Geschwister, diese 2 Momente nicht außer Acht verlieren, aus dem Blick verlieren. Jesus sagte, wenn ihr das alles seht, wenn ihr das alles erlebt. Eigentlich, viele sagen, Ach, was für eine schreckliche Zeit leben wir. Oh, ich traue das meinen Kindern nicht zu. Arme Kinder, arme Generation. Was werden sie noch erleben? Es ist vielleicht von einer Seite wahr, weil die Schrecklichkeiten, alle diese Sachen, die werden, Gesetzlosigkeit, wie hier geschrieben steht, die wird noch wachsen. Aber von der anderen Seite, ich will das uns bewusst machen, wir sind glücklich. Wir sind glücklich, dass wir in der letzten Zeit leben dürfen. Dass Gott uns diesen Los anvertraut hat, dass wir in den letzten Tagen, vielleicht sind wir die letzte Generation und wieder kommt Jesus. Könnte sein. Und dass wir in dieser Zeit wohnen und dass Gott uns das ja irgendwie anvertraut hat. Er hatte bestimmt ein Ziel gehabt. Als er mich, dich geboren ließ, sagte, du bist von mir bestimmt für diese Zeit. Nicht irgendwie durch das Leben so zu vorbeizuleben, irgendwie durchzukommen und im Himmel mit mir zu sein. Nein, ich habe eine Berufung für dich. Ich habe einen Plan für dich. Ich habe ein Talent für dich vorbereitet. Oder 5 Talente, die du von mir bekommst, um etwas für mein Reich zu machen. Ja, Gott möge uns gnädig sein, dass wir das nicht aus der Acht verlieren, dass wir, wenn wir das alles sehen, auf keinen Fall uns erschrecken. Jesus sagt das auch, erschreckt euch nicht. Das muss so sein. Aber ich stehe vor der Tür. Das hat schon Hans von Anfang gesagt. Wir leben in dieser Adventzeit nicht nur einfach, um auf Geburt Jesus Christi zu erinnern, sondern ein kleines Kind ist uns geboren. Nein, es ist viel mehr. Diese Adventszeit sagt uns, Jesus kommt bald. Wachet und betet. Amen. Lass uns auch beten. Ja. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du zu uns redest, auch an diesem Morgen. Du rufst uns, wachsam zu sein. Du rufst zu uns und sagst, wir müssen auch in eine betende, nicht nur Situation, aber Haltung vor dir leben, dass unser Leben nicht einfach um unsere Bedürfnisse, persönliche, irgendwelchen Angelegenheiten dreht, sondern dass wir unser Blick auf dich richten. Dass wir das, was du uns anvertraut hast, und das Wichtigste, das war, du sagst, ich sende euch, dass ihr mein Reich, meine Botschaft an die Menschen bringt. Jesus, du erwartest von uns, dass wir als treue Diener diese frohe Botschaft, dass du geboren bist, dass du gestorben bist und auferstanden, dass du für uns heute am Rechten des Vaters sitzt, dass diese Botschaft vielen, vielen Menschen, besser gesagt, oder ja, dass alle Menschen das hören. Jesus, mach uns ja fähig dafür. Heiliger Geist, gib uns dieser Wunsch, innerliche Wunsch, das zu tun, was du von uns erwartest. Dass wir wachsam werden, dass wir auch beten von dir, dass wir deine Stimme hören, Herr, dass wir einfach die Impulse, die du uns schenkst und gibst, dass wir das wahrnehmen und verwirklichen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Reden. Und Herr, wir wollen, Herr, dass du uns bei der Arbeit findest, wenn du wiederkommst. Jesus, hilf uns dabei. Amen. Amen.
Türhüter.
Hüter.
Gerne.